Kontinent, das europäische Magazin mit Peter Weizmann.
Auf SA2 Kulturradio, Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Heute Abend wird die Sendung ein wenig literarisch, zumindest später. Dann schauen wir auf Kafka und die Frauen und wir besuchen das Jane Austen Country in England. Bevor wir zu dieser bemerkenswerten Frau kommen, geht es aber um die Frauen in der Politik, in diesem Fall in der Schweiz. Dort haben die Männer erst 1971 in einer Volksabstimmung beschlossen, Frauen per Wahl an der nationalen Politik teilhaben zu lassen. Erst 1990 hat Appenzell-Innerrhoden als letzter Kanton das Stimmrecht für Frauen auf kantonaler Ebene eingeführt. Seither geht es aber auch in der Schweiz voran bei der Gleichstellung der Geschlechter. Allerdings in einem Tempo, das dem Klischee über Geschwindigkeit in der Schweiz entspricht, also langsam. Als historischer Fortschritt galten dabei die eidgenössischen Wahlen von 2019, die sogenannte Frauenwahl. Der Frauenanteil im Nationalrat der großen Parlamentskammer ist damals auf 42% gestiegen. Doch die Wahlen im letzten Jahr, 2023, die haben schon wieder einen Rückschritt markiert. Katrin Hondl berichtet uns jetzt über den andauernden Kampf der Schweizer Frauen um politische Mitwirkung.
Merci Lisa pour ton engagement. Merci, Lisa. Merci.
Freundinnen und Freunde applaudierten, aber das Wahlergebnis war bitter für die Genfer Grünen Politikerin Lisa Mason.
C'est que du coup on sera représenté désormais à Berne dans la Chambre des Cantons par deux hommes de 64 ans. C'est un choix du canton de Genève.
Laissez-la terminer, s'il vous plaît.
Wir werden in Bern also künftig von zwei 64-jährigen Männern vertreten sein. Der Kanton Genf hatte die Wahl. So Lisa Masons leicht sarkastischer Kommentar für die Schweizer Fernsehkameras nach ihrer Niederlage im Herbst 2023. Mason hatte die Wiederwahl als Genfer Abgeordnete im Ständerat der kleinen Kammer des Schweizer Parlaments knapp verpasst. Für die Grünen-Politikerin, die gerade ihren 36. Geburtstag gefeiert hat, war es ganz generell eine Niederlage für die Frauen im Kanton Genf.
Ich glaube vor allem, es gibt keine Vielfalt mehr und das ist, was fehlt. Und eine Frau gab es so seit fast 30 Jahren immer im Ständerat. Genf war der erste Kanton, der eine Frau in den Ständerat gebracht hat. Ich finde das sehr schade, dass dieser Teil von Genf nicht mehr vertreten wird. Nicht nur für mich, sondern die jungen Frauen, die nicht mehr repräsentiert werden, weil wir wissen, dass es einen Unterschied macht im Ständerat vor allem. Wir wissen, dass im Ständerat, dass die Frauen immer noch nicht die Hälfte der Vertretung bilden.
Der Frust der erfolglosen Genfer Kandidatin Lisa Mason verweist auch auf das Gesamtergebnis der Schweizer Parlamentswahlen im vergangenen Herbst.
Die Tagesschau, guten Abend. Das Stimmvolk hat gesprochen, die Schweiz hat gewählt. Klare Siegerin ist die SVP.
Parlament wird älter und männlicher, Frauenanteil sinkt, weniger Frauen im Schweizer Parlament. Das waren die Schlagzeilen nach dem deutlichen Wahlsieg der rechtspopulistischen und nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei, der SVP. Die schon seit langem wählerstärkste Partei der Schweiz erreichte knapp 28% der Stimmen und damit 62 der 200 Sitze im Nationalrat der Großen Kammer des Parlaments. Und die SVP, das zeigte sich im Herbst 2023 einmal mehr, ist nicht nur die größte, sondern auch die männlichste Partei der Schweiz.
Von den 21 neu gewählten Abgeordneten der SVP, also der rechtspopulistischen Kraft, sind gerade mal 3 Frauen. Auch überhaupt auf ihren Wahllisten haben sie den mit Abstand tiefsten Frauenanteil, 25%.
Sagt Flavia Kleiner, 33 Jahre alt, strahlendes Lachen, knallig pinker Pulli. Flavia Kleiner steht im Berner Büro von Allianz F, dem Dachverband der Schweizer Frauenorganisationen. An der Wand erinnert eine goldene Girlande an das Jubiläum, das 2021 gefeiert wurde. 50 Jahre Frauenstimmrecht. Erst im Februar 1971 hatten die Schweizer Männer in einer Volksabstimmung beschlossen, auch Frauen politisch mitbestimmen zu lassen. Vorausgegangen waren jahrzehntelange Kämpfe und Überzeugungsarbeit von Frauenrechtlerinnen wie Lotti Ruckstuhl. Als Präsidentin des Verbands für Frauenstimmrecht in der Schweiz appellierte sie damals an das demokratische Gewissen der männlichen Mitbürger.
Die Schweiz ist die älteste Demokratie. Und man wähnt auch, es sei eine Musterdemokratie.
Das Wort Demokratie heißt aber Herrschaft des Volkes. Und mir scheint, dass die Frauen auch zum Volk gehören. Und dass, wenn man das nicht anerkennt, man eben das ABC der Demokratie nicht kennt.
Während Lotti Ruckstuhl in den 1960er Jahren noch für das Grundlegendste kämpfen musste, dass die Schweizer Frauen überhaupt an der nationalen Politik teilhaben dürfen, geht es Flavia Kleiner heute darum, dass sich mehr Frauen politisch engagieren, mit ganz ähnlichen Argumenten. Kleiner ist eine der Initiatorinnen der Kampagne Helvetia ruft, der, so die Selbstbeschreibung, Bewegung der Frauen in die Politik. Helvetia, die historische Schweizer Nationalallegorie und weibliche Identifikationsfigur für die Einheit der Eidgenossenschaft. Helvetia ist hier die Ikone einer überparteilichen Aktion mit dem Ziel, den Frauenanteil in der Schweizer Politik zu steigern, um, so sagt Flavia Kleiner,
die Schweizer Demokratie zu einer besseren zu machen, weil Helvetia ruft sagt, eine Demokratie ist nur so gut, wie sie ihre Bevölkerung repräsentiert. Und nachdem 50% der Bevölkerung der Schweiz eben Frauen sind, ja, finden wir, die sollen auch im Bundeshaus Einsitz nehmen und da die Gesetze zu gleichen Teilen wie die Männer mitgestalten. So.
Man kann nicht ein bisschen gleichberechtigt sein, sondern nur entweder man ist es oder man ist es nicht.
Man kann nicht ein bisschen gleichberechtigt sein, entweder man ist es oder man ist es nicht. So sagte es 2018 bei der Gründung von Helvetia ruft Elisabeth Kopp, eine prominente Pionierin der Schweizer Politik. Die Juristin und FDP-Politikerin war von 1984 bis 1989 die erste Frau in der Schweizer Regierung, dem Bundesrat. Aktuell sind 3 der 7 Bundesratsmitglieder Frauen. Eine von ihnen, Verteidigungsministerin Viola Amherd von der Mittepartei, ist in diesem Jahr auch Schweizer Bundespräsidentin. Es geht also durchaus voran mit der Geschlechtergerechtigkeit in der Schweizer Politik. Auch dank Helvetia ruft.
Schlägst du an?
Top, die Wette gilt.
Und accept the defeat.
Ich bin überzeugt, wir schaffen es, ja.
Geht! Top!
Vor den Parlamentswahlen schlossen die Helvetia ruft Frauen mit den Vorsitzenden aller Parteien Wetten ab. Motto: Wer bringt die meisten weiblichen Politikerinnen auf die Wahllisten?
Also mehr Frauen als 2019 müssen wir unbedingt erreichen.
40% Frauen in unserer Fraktion haben, das ist das Ziel.
Tatsächlich hatten 2023 so viele Frauen wie nie zuvor bei den Schweizer Parlamentswahlen kandidiert. Ihren Erfolg von 2019 allerdings konnten sie nicht wiederholen. Damals steigerte sich der Frauenanteil im Nationalrat auf 42%. Jetzt nach dem Wahlsieg der männlich geprägten Schweizerischen Volkspartei sind es noch 38,5%. Helvetia ruft Initiatorin Flavia Kleiner.
2019 war natürlich ein historisches Ereignis. Also dass nach fast 50 Jahren vor dem Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts endlich die Frauen zu großer Zahl eingezogen sind ins Parlament. Eben der Anteil der Frauen hatte sich 2019 um 10 Prozentpunkte erhöht, was ganz ein großer Sprung war. Und wenn man ein bisschen Geschichtskenntnisse hat, ich selbst bin Historikerin, dann weiß man einfach, dass Geschichte nicht linear verläuft, oder? Also dass Fortschritt auch in Schüben passiert. Und da ist es eigentlich ein ganz gutes Resultat so für die Frau. Natürlich sind wir nicht begeistert davon, aber wir möchten sagen, ja, die Frauen in der Politik in der Schweiz, die sind gekommen, um zu bleiben.
Eine der neu gewählten Frauen im Nationalrat der Großen Kammer des Schweizer Parlaments ist Anna Rosenwasser, Jahrgang 1990, Autorin und LGBTQ-Aktivistin aus Zürich. Auf Instagram hat sie über 40.000 Followerinnen und Follower. Damit hat Rosenwasser in der kleinen Schweiz einen der größten politischen Social-Media-Kanäle. Account-Leitspruch: Mit so viel Liebe wie möglich und so viel Wut wie nötig. Dass sie trotz ihres hinteren Listenplatzes für die Sozialdemokratische Partei der Schweiz ins Parlament gewählt wurde, kam für Anna Rosenwasser völlig überraschend. Sodass sie erst einmal überlegen musste, ob sie, die queere Szenefrau aus Zürich, tatsächlich im Berner Bundeshaus Platz nehmen wollte, Im Nationalratssaal mit Blick auf eine Wilhelm Tell-Statue und ein großes Wandgemälde der nationalmythischen Rütliwiese.
Meine Wahl war statistisch und historisch gesehen sehr unwahrscheinlich. Also habe ich eine Nacht über die Frage geschlafen, ob ich das wirklich will. Was für mich am präsentesten ist, ist die Dankbarkeit junger Frauen, die mich jetzt im Rat sehen, sei es am Fernsehen oder auf Instagram, wo ich darüber berichte. Das ist für mich sehr präsent. Es zeigt mir aber auch, wie wenig gewohnt es sich Menschen sind, dass junge Frauen tatsächlich in der nationalen Politik vertreten sind. Word on the street today.
Ihre Instagram-Reels unterlegt Anna Rosenwasser manchmal mit feministischem Punkrock. Es sind kleine Geschichten aus dem Parlamentsalltag. Über die Lobbyistengeschenke zum Beispiel, die sie morgens an ihrem Platz im Nationalratssaal vorfindet. Über den Mangel an veganen Essensangeboten. Über die Herausforderung, wie sie sagt, linke Politik in einem rechten Parlament zu machen.
Die Schweiz hat ein sehr rechtes Parlament. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in dieser Legislatur wahnsinnig viele Menschenrechte erreichen können, sondern es gilt eher, den Status quo zu verteidigen, weil es nie selbstverständlich ist, dass die Rechte auch tatsächlich bleiben. Die Rechten bleiben, die Rechte nicht. Wenn ich wünschen könnte und wenn ich wünschen werde und fordern werde, dann wird es in die Richtung Transrechte gehen, weil Transmenschen in der Schweiz speziell schlecht geschützt sind. Unter anderem gesetzlich vor Hass im Diskriminierungsgesetz, aber auch was den dritten Geschlechtseintrag angeht. Die Schweiz, offiziell der Schweizer Staat, kennt nur zwei Geschlechter.
Anna Rosenwassers queer-feministische Ideen gehen sehr viel weiter als die Forderungen der etablierten Schweizer Frauenorganisationen. Politische Netzwerke wie die überparteiliche Fraueninitiative Helvetia ruft, haben für sie bislang kaum eine Rolle gespielt, sagt Rosenwasser.
Meine feministischen Netzwerke waren sehr deutlich links. Ich vermute, dass ich mit meiner Wahl meinen Blick mehr in die Mitte und in die Mehrheitsfähigkeit richten muss. Das heißt, ich werde mich diesen Netzwerken annähern dürfen und müssen. Und ich bin bereit dafür. Aber ich mache es nicht ohne innere Widersprüche. Und ich glaube, Widersprüche aushalten wird eine meiner präsentesten Aufgaben in mir drin die kommenden Jahre.
Es war ein weiter Weg für die Schweizer Frauen. Die lange Zeit der reinen Männerdemokratie bis zur im europäischen Vergleich extrem späten Einführung des Frauenstimmrechts 1971 erklärt sich auch durch die besondere Geschichte des Landes. Die neutrale Schweiz blieb von den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts verschont. Das führte auch dazu, dass die traditionellen Geschlechterrollen in der Schweiz sehr viel langlebiger waren, sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer.
Einige große Entwicklungen gingen an der Schweiz vorbei. Also in der Schweiz gab es ja keine so Kriegsgeneration beispielsweise. Es gab nie eine Generation, wo ein großer Teil der jungen Männer quasi nicht mehr da war, weil sie eben gefallen sind. Und das hat ja schon auch einen Effekt quasi dann auf die Gesellschaft.
Anders gesagt, es gab keine Trümmerfrauen in der Schweiz, die ihr Leben ohne Männer hätten anpacken müssen. Im Unterschied zu anderen Ländern Europas, wo die Männer an der Front waren und die Frauen dann auch in den Fabriken ihre Plätze einnahmen, blieb die Rolle der Schweizer Frauen auf das Private beschränkt. Zumal auch die Demokratiegeschichte anders verlaufen war, was sich bis heute auswirke, so Sarah Bütikofer.
In anderen Ländern war ja die Geschichte ganz eine andere, beziehungsweise häufig wurden ja Frauen und Männer quasi auch gleichzeitig diese politischen Rechte zugestanden, weil man aus einem völlig anderen politischen System kam. In der Schweiz war das ja nicht der Fall. Die Schweizer Männer hatten, seit es die Schweiz in der heutigen Form gibt, das ist 1848, ein Stimmrecht und wurden natürlich auch entsprechend erzogen, sozialisiert. Und die Schweizer Frauen wurden halt über mehr wie 100 Jahre des Bestehens des schweizerischen Staates nicht als politische Subjekte wahrgenommen und hatten keine Mitbestimmung. Und das hat schon lange Auswirkungen. Also das ist noch nicht irgendwie in dem Sinne überwunden oder verdaut.
Bemerkbar macht sich das in der Schweizer Gesetzgebung und ganz besonders in der Frauen- und Familienpolitik.
Es gab halt einfach lange Zeit fast keine, oder also zuerst gar keine und dann sehr wenige Politikerinnen. Und die Lebensrealitäten von Frauen und Männern unterscheiden sich. Und wenn die einen Lebensrealitäten gar keinen Eingang finden in die Gesetzgebungsdebatten, dann ist das gemachte Gesetz dann wohl auch nicht so, dass es andere Lebensrealitäten mit berücksichtigen würde.
Eine UNICEF-Studie erklärte die Schweiz 2019 zum familienunfreundlichsten Land in Europa. Was das bedeutet, hat vor kurzem die Popmusikerin Sophie Hunger auf den Punkt gebracht. Aus Berlin ist sie zurück in ihr Heimatland gezogen und Mutter geworden. Ein Schock. Nach der Geburt eines Kindes beginnt der strukturelle Absturz der Frauen, so kritisierte Sophie Hunger die frauen- und familienfeindliche Schweiz. Ein Land, in dem es keine Elternzeit gibt, sondern nur 14 Wochen Mutterschutz und 2 Wochen Vaterschaftsurlaub, wo es keinen Anspruch auf einen Kita-Platz gibt und die Betreuungskosten 35% des Einkommens verschlingen. Nach der historischen Frauenwahl von 2019 verabschiedete das Schweizer Parlament zwar ein Gesetz, das Eltern bei den Kita-Kosten entlasten soll. Doch die kleine Kammer, der Ständerat, bremste, sodass die Diskussionen darüber nun in der neuen Legislaturperiode weitergehen. Und es also noch eine Weile dauern wird mit einer frauenfreundlicheren Familienpolitik in der Schweiz.
Die Diskussion läuft immer noch, leider. Wir konnten das nicht in der letzten Legislatur abschließen.
Bedauert die Genfer Grünen-Politikerin Lisa Mason, die nun nicht mehr im Parlament vertreten ist.
Ich glaube, es wird schwierig sein, leider, weil es bleibt zentral, vor allem für Frauen, aber für junge Eltern.
Nichtsdestotrotz haben die vielen Frauen, die 2019 ins Schweizer Parlament gewählt wurden, aber auch einiges erreicht, sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer.
Zuerst kann man sicher die Revision des Sexualstrafgesetzes nennen, das aus Perspektive von nur Männern gemacht wurde. Beispielsweise war der Begriff der Vergewaltigung in der Schweiz auch so im Gesetz definiert, dass eine Vergewaltigung musste so quasi sein, dass das Opfer, also die Frau, musste sich körperlich wehren. Und erst jetzt, weil Politikerinnen den Politikern quasi erklärt haben, du, Entschuldigung, es versetzt sich mal meine Situation. Wir müssen jetzt wirklich darüber sprechen, dass wir diesen Begriff neu definieren müssen. Und zwar, indem die weibliche Lebensrealität mit berücksichtigt wird. Und das ist gelungen in der letzten Legislatur.
Und so gilt nun ab dem 1. Juli 2024 im Schweizer Sexualstrafrecht Nein heißt Nein, nach heftigen Debatten im Parlament. Denn Frauenrechtlerinnen plädierten für das Prinzip Nur Ja heißt Ja. Dass also Sex nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Beteiligten als einvernehmlich gelten sollte. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert, dass das neue Schweizer Sexualstrafrecht die überholte Vorstellung zementiere, dass sexuelle Handlungen in Ordnung seien, solange das Gegenüber nicht Nein sagt. Feministische Politik wird es im neu gewählten Schweizer Parlament noch schwerer haben, prophezeit die Sozialdemokratin und LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser. Es sei auch erschreckend, sagt sie, dass sie mit 33 immer noch zu den 10 jüngsten Menschen im Parlament gehöre.
Von meinem Platz aus im Nationalratssaal habe ich den Blick gegen rechts. Und dort sind Frauen die Ausnahme. Dort sehen wir ein Meer an dunkelblauen Anzügen mit älteren Herren drin. Wir haben also im Schweizer Parlament eine Machtverteilung, wo patriarchale Teile der Gesellschaft sehr stark vertreten sind und damit natürlich feministischen Fortschritt stark verlangsamen und blockieren.
Sie kommen nur im Schneckentempo voran, aber die Schweizer Feministinnen kämpfen entschlossen weiter. Während Anna Rosenwasser sich im Parlament für Veränderungen einsetzt, will die Genferin Lisa Mason jetzt für das Amt der Parteipräsidentin der Schweizerischen Grünen kandidieren.
Die Politik braucht Frauen, die auch Verantwortung übernehmen. Und ich bin eine davon. Ich finde das sehr wichtig, auch für die künftigen Generationen. Ich hoffe, ich kann auch Frauen dazu bringen, dass sie sich auch engagieren. Das wäre das Schönste.
Katrin Hondl hat aus der Schweiz berichtet, wo die Frauen mobil machen, um die traditionell männliche Schweizer Politik zu verändern. Es sind alleine so viele Verfilmungen, dass zwei Hände kaum ausreichen, sie zu zählen. Und alle paar Jahre kommt ja wieder eine neue dazu. Zudem sind über 20 Millionen Exemplare des Buches verkauft worden. Stolz und Vorurteil bewegt offenbar auch mehr als 200 Jahre nach Erscheinen noch die Menschen. Bei Sinn und Sinnlichkeit sieht das alles kaum anders aus. Jane Austen hat als junge Frau also dauerhaft Großes geschaffen, in Zeiten, in denen das so nicht vorgesehen war. Und neben der Verlags- und Filmbranche kann ja deshalb heute auch noch die Tourismusbranche dankbar sein, denn auch das Jane Austen Country bleibt beliebt. Gabi Biesinger war dort.
Nicht weit von London, etwa eine Autostunde südwestlich, liegt Jane Austens Land. Jane Austen Country, wie ein Wegweiser an der A31 zwischen Alton und Chawton verkündet. Die weltberühmte Schriftstellerin verbrachte den größten Teil ihres Lebens in der Grafschaft Hampshire, die heute selbstbewusst mit ihrem Namen wirbt. Der South Downs National Park, ein 160.000 Hektar großes Gebiet, das teilweise durch Hampshire verläuft, ist eines der jüngst erschlossenen Natur- und Landschaftsschutzgebiete in Großbritannien. Steile, bewaldete Hügel und versteckte Täler. Viel Gelegenheit zum Wandern, Radfahren und Reiten. In dieser Landschaft in Steventon bei Basingstoke wurde Jane Austen im Dezember 1775 geboren. Ihr Geburtshaus ist nicht mehr erhalten. Besucher können aber heute noch einen Blick in die Kirche aus dem 12. Jahrhundert werfen, in der Jane Austen die Predigten ihres Vaters verfolgte, der dort Pfarrer war. Ein karger, von außen weitgehend schmuckloser Bau mit grauer Steinfassade und schlanker Turmspitze. Als Jane Austen 25 Jahre alt war, zog die Familie aus Hampshire weg, nach Bath. Doch dort soll sich die angehende Schriftstellerin nie richtig wohlgefühlt haben. Erst nachdem sie zurück nach Hampshire gekommen war, zunächst nach Southampton und schließlich 1809 nach Chawton, begann die produktivste Phase ihres Lebens. Innerhalb kurzer Zeit verfasste Jane Austen 6 Romane, erklärt Louise West, Kuratorin des Jane Austen House Museums in Chawton.
Als sie hierher kam, blühte ihre literarische Schaffenskraft förmlich auf. Sie überarbeitete 3 Entwürfe für Romane, die sie früher schon in Steventon geschrieben hatte. Und sie verfasste 3 komplett neue. Der berühmteste davon ist Pride and Prejudice, Stolz und Vorurteil, der 1813 veröffentlicht wurde.
Jane Austen betrat mit ihrem Werk literarisches Neuland und beschrieb zum Beispiel allzu menschliche Phänomene wie Narzissmus. Und zwar schon ein halbes Jahrhundert, bevor Sigmund Freud geboren wurde, sagt Louise West.
She's often called the first modern English novelist.
Sie wird häufig als erste moderne englische Schriftstellerin bezeichnet. Denn das, was sie tat, war revolutionär. Man muss ihre Bücher nur mit anderen Werken des 18. Jahrhunderts vergleichen. Ihr psychologischer Tiefgang, ihre Kunstfertigkeit, ihre Handlungsstränge, ihre 3-dimensionalen Protagonisten und die Dialoge. Ihre Dialoge sind so gelungen, dass die Filmemacher sie später nur in ihre Drehbücher zu übernehmen brauchten.
Den Tisch, an dem Jane Austen mit dem Federkiel schrieb, kann man in Chawton noch am alten Platz stehen sehen. Im Esszimmer, im Erdgeschoss, am Fenster. Ein niedriger, runder, schlichter Holztisch, vielmehr ein Tischchen, vielleicht 50 Zentimeter im Durchmesser. Louise West ist selbst immer noch ganz ehrfürchtig, wenn sie sich dem Möbelstück nähert.
So this is it, this is her table and this is what brings, you know,
Das ist der Tisch. Das ist der Tisch, wegen dem 34.000 Menschen jedes Jahr zu uns kommen. Dort hat sie gesessen und ihre Bücher geschrieben. Sie schrieb auf kleinen Papierblättern und wir wissen, dass sie ihre Arbeit gerne versteckte. Es gab hier eine quietschende Tür, die sie nie ölte. Und wenn jemand kam, versteckte sie ihr Papier. Papier war sowieso sehr teuer, sodass sie immer nur wenig davon hatte.
So, Chawton ist heute ein kleiner, verschlafener Ort mit einer Handvoll Häuser, umgeben von Feldern, Weiden und Hecken. Zu Jane Austens Zeiten muss es wesentlich lebendiger zugegangen sein, denn Chawton lag an der Verbindungsstraße zwischen dem wichtigen Hafen Gosport bei Portsmouth und London. Heute wird es in Chawton vor allem dann lebhaft, wenn Romane von Jane Austen wieder einmal neu verfilmt werden. Kommt eine Neuauflage von Stolz und Vorurteil, der romantischen Geschichte von Elizabeth Bennet und Mr. Darcy ins Kino oder ins Fernsehen, dann stellt sich das kleine Museum auf einen neuen Besucheransturm ein.
Wir haben über die Jahre Besucher aus 136 Ländern hier gehabt. Wir markieren das auf einer Karte und die einzigen weißen Flecken sind so in etwa die Wüste Sahara und Nordrussland, weil da niemand lebt. Jane Austen spricht einfach universelle Themen an, etwa Liebe und Vergebung, mit denen jeder etwas anfangen kann.
Zu Jane Austens Lebzeiten gab es schon einen Pub in Chawton, John French's Beer House. Aber für eine Frau schickte es sich damals nicht, dort einzukehren. Heute können sich die Besucher nach der Tour durch Jane Austens Haus gleich gegenüber im Greyfriars Pub aufwärmen. Oder sie gehen in den Cassandra's Cup Tea Room, benannt nach Janes Schwester Cassandra, die zusammen mit ihr und ihrer Mutter in Chawton lebte. Danach kann man auf dem Jane Austen Trail, einem ausgeschilderten Pfad, ins nicht weit entfernte Alton spazieren gehen. In Alton besuchte Jane Austen regelmäßig Freunde. Und sie bestieg die Pferdekutsche nach London, sagt Louise West. Denn die Schriftstellerin teilte schon damals die Einkaufsleidenschaft vieler Frauen heutzutage und gab großzügig Geld aus, wenn sie welches hatte.
She really liked London. She liked shopping. She's quite a conspicuous spender when she had the money. Yes.
Ein weiterer wichtiger Ort für Jane Austen war das 30 Kilometer entfernte Winchester. Dort verbrachte die Schriftstellerin die letzten Monate ihres Lebens, von einer Nierenkrankheit schwer gezeichnet. Sie lebte damals in einem Haus in der Nähe ihres Arztes, erzählt Sarah Harfield vom Tourismusbüro in Winchester.
Jane Austen hat eine große Bedeutung für unsere Stadt. Man kann das Haus in der College Street, wo sie zuletzt lebte, von außen besichtigen und fotografieren. Und gleich daneben in der Kathedrale wurde sie beigesetzt.
Auch heute noch sieht man beim Betreten der mächtigen und langgezogenen gotischen Kirche sofort, wo der Grabstein der berühmten Schriftstellerin liegt. Eine schwarze Steinplatte im Boden, darauf helle Lettern, erinnert an die jüngste Tochter von Reverend George Austen. Jane Austen starb im Juli 1817 und wurde nur 41 Jahre alt, erklärt Touristenführerin Gwen Bailey.
Die Freunde der Winchester Cathedral sorgen immer für frische Blumen an Jane Austens Grab. Außer während der Fastenzeit. Aber dann kommen Bewunderer von Jane, die hier Sträuße niederlegen, sodass sie immer Blumen hat.
Vier Millionen Touristen kommen heute Jahr für Jahr nach Winchester. Enorm viel für den kleinen Ort mit 35.000 Einwohnern. Aber die malerische Stadt mit ihren engen Gassen und schmucken Häusern atmet auch englische Geschichte aus jeder Pore. In der großen Halle des ansonsten in Ruinen liegenden Schlosses von Winchester findet man eine immerhin 700 Jahre alte Nachbildung des runden Tisches für die Ritter der Tafelrunde, die Getreuen des legendären König Artus. Während der Sachsenzeit im 9. Jahrhundert erkor König Alfred der Große Winchester sogar zur Hauptstadt seines Königreichs. Die 22-jährige amerikanische Psychologiestudentin Allison aus Ohio hat sich für ihr Auslandsjahr ganz bewusst für den geschichtsträchtigen Ort Winchester entschieden.
Ich habe mich schon immer sehr für Geschichte, das Mittelalter und vor allem englische Kultur interessiert. Das ist der Hauptgrund, warum ich hier bin. Und ich habe all die Jane Austen-Bücher gelesen. Ich finde ihre Zeit spannend und mag natürlich die Romantik in den Geschichten.
Von Winchester aus ist es noch eine halbe Stunde bis zum Meer, nach Southampton. Auch dort kann man den Spuren der Familie Austen folgen, erzählt Louise West vom Jane Austen House Museum.
Jane Austen lebte in einer der bedeutendsten Perioden der britischen Seefahrtsgeschichte. Zwei ihrer Brüder fuhren als Admiräle zur See und sie kannte sich damit genau aus. Sie lebte selbst kurze Zeit in Southampton. Auch das kann man heute auf einem Jane Austen Trail entdecken.
Einhundert Jahre, nachdem Jane Austen in Southampton lebte, stach von dort die Titanic in See. Im Sea City Museum wird die tragische Geschichte des Luxusliners dokumentiert, der auf seiner Jungfernfahrt nach Amerika mit einem Eisberg kollidierte, unterging und tausende Menschen in den Tod riss. Das Jane Austen Country erinnert nicht nur an eine der bedeutendsten englischen Schriftstellerinnen. An die aber eben doch allemal.
Jane Austen Country, auch fast 250 Jahre nach Jane Austens Geburt, noch ein beliebtes Reiseziel. Franz Kafka, diesen Juni jährt sich sein Todestag zum 100. Mal. Und glücklicherweise ist sein Freund Max Brod seinen Anweisungen bekanntermaßen nicht gefolgt, seine Werke zu vernichten. So ist Kafka nun einer der bedeutendsten Schriftsteller aller Zeiten. Und welcher Schriftsteller hat es schon in der englischen und der deutschen Sprache zu einem eigenen Adjektiv gebracht? In den letzten Wochen rollt die Kafka-Jahrestagswelle so richtig los mit ARD-Serie und Kinofilm. Der zeigt Franz Kafka in seinem letzten Lebensjahr und vor allem zeigt er uns auch seine Begegnung mit Dora Diamant, die ihn bis zu seinem Tod begleitete. Doch Dora war bei weitem nicht die einzige Frau, die Kafkas kurzes Leben geprägt hat. Unsere Korrespondentin Marianne Allweis hat sich auf Spurensuche in Kafkas Heimatstadt Prag gemacht.
Wir versuchen es nochmal, diesmal lächelst du.
Das war mein Lächeln.
Wenn Dora dich zum Lächeln bringt, gehen die Bilder aufs Haus. Ja, bitte, geht doch.
Franz Kafka gilt als introvertierter Mensch. Er war geplagt von Ängsten und Selbstzweifeln, die sich nicht nur in seinen Werken, sondern auch in seinen Beziehungen zu Frauen zeigten. Die einzige, in deren Anwesenheit er sogar schreiben konnte, war Dora Diamant. Ein Jahr vor seinem Tod lernte er sie an der Ostsee kennen, bereits schwer krank. Sie war auch die einzige, mit der er je zusammenlebte, in Berlin. Sonst habe er von Prag aus meist Fernbeziehungen geführt, erzählt die Kafka-Stadtführerin Alena Navratilova.
Man sagt, er hat die Dora zu spät kennengelernt, aber vielleicht gerade deswegen war die Beziehung dann doch so viel freier und befreiter.
Frauen spielten eine bedeutende Rolle in Kafkas Leben. Seine Schwestern, Freundinnen und Partnerinnen. Belegen lässt sich das durch Tagebucheinträge oder Kafkas Briefwechsel mit den Frauen und Freunden.
Eigentlich ist Prag nicht so sehr verbunden mit seinen Beziehungen. Denn seine erste Verlobte hat er zwar kurz in Prag kennengelernt, aber sie war eine Berlinerin. Das heißt, sie ist dann zurück nach Berlin gefahren. Er hat dann irgendwie ihre Anschrift herausgefunden, hat ihr dann jeden Tag geschrieben. Und nach einem halben Jahr haben die sich erst getroffen in Berlin.
Mehr als 500 Briefe hat Kafka Felice Bauer geschrieben. Sie waren zweimal verlobt, zu einer Hochzeit kam es nie. Ein Grund dafür war Grete Bloch, eine Freundin von Felice, die nur vermitteln sollte. Aber auch mit ihr pflegte Kafka intensiven Briefverkehr. 1918 lernte er seine zweite Verlobte auf einer Kur kennen. Über diese Beziehung ist nicht viel bekannt, sagt Kafka-Expertin Viera Kobova. Sie hat den Roman »Die Herrlichkeit des Lebens« ins Tschechische übersetzt.
Das ist ein Paradox. Sie lebte in Prag und doch wissen wir von ihr weniger als von den Frauen, die weit entfernt von ihm lebten. Denn seine Liebe äußerte sich in Briefen. Und mit Julie Wochrizek, mit der ging er spazieren in Parkanlagen von Prag und die Worte verschwanden in der Luft.
Julie Wochrizek soll sehr hübsch gewesen sein und auch freizügig, was Kafkas Vater gar nicht gefiel. Eine Hochzeit lehnte er ab. Kafka löste die Verlobung.
Er hat sich später geäußert, dass beide, Felice und Julia, dass wenn er sie geheiratet hätte, wäre das eine Vernunft-Ehe.
So Alena Navratilova.
Ich denke, der hat sich irgendwie verpflichtet gefühlt zu heiraten, aber natürlich, wie er dann auch in dem Brief an den Vater schreibt, dann, als es passiert ist, hat er auch wirklich gemerkt, ja, Das ist ein Dilemma, weil er hat Angst bekommen, dass er nicht schreiben wird können. Aber natürlich auch seine Angst vor der Nähe hat da eine Rolle gespielt.
Gespalten zwischen der Sehnsucht nach Beziehung und dem Schreiben lernte er die Journalistin Milena Jesenská kennen. Sie lebte in Wien und war verheiratet.
Milena Jesenská war die einzige Nicht-Jüdin. Sie war auch eine Tschechin, die anderen waren eigentlich Deutsche, deutschsprachig. Sie war sehr jung, sehr lebendig, sehr temperamentvoll. Man könnte sagen, das Gegenteil von Franz Kafka.
Und sie war die einzige Intellektuelle, was nach 4 gemeinsamen Tagen in Wien zu einem regen Briefwechsel führte. Obwohl Kafka sie bat, ihren Mann zu verlassen und zu ihm nach Prag zu kommen, tat Milena das nicht. Auch Kafkas Angst vor Intimität könnte eine Rolle gespielt haben.
Man geht davon aus, dass es für ihn schwierig war, weil zu der Zeit herrschte in der Gesellschaft die Vorstellung, dass es körperliches etwas eher Schmutziges ist. Deswegen, man geht zu Prostituierten, man weiß, dass Kafka auch zu Prostituierten früher gegangen ist.
Der Kontakt zu Milena wurde seltener, riss aber nie ganz ab. Neben Dora Diamant gilt Milena als Kafkas wahre Liebe, auch wenn er nie richtig mit ihr zusammen war. Was ihm jedoch jede Frau gegeben hat, meint Vera Kobova, ist Inspiration für seine Werke.
Er verwandelt alles in ein kompliziertes Gehäuse und Schloss. Da kam die Inspiration von der Beziehung zu Milena, vom Prozess. Das war die Felice. Felice war auch am Anfang des Verschollenen. Es brauchte nur, dass diese Ruhe, Unruhe, diese Grenze in ihm entstehe und schon konnte er losschreiben.
Marianne Allweis hat aus Prag über Franz Kafka und die Rolle der Frauen in seinem Leben berichtet. Für Kontinent, das europäische Magazin von SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Als Podcast gibt es diese und frühere Kontinent-Ausgaben unter anderem in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Peter Weizmann und ich sage für heute Tschüss.